glaube, es ist nicht falsch zu sagen, dass die Volksbühne in diesen 25 Jahren das einflussreichste, prägendste Theater in Europa und wenn nicht sogar weltweit war.
Volksbühne, Why Should I Care ist unser Titel für diese Podcast-Folge. Mhm.
Ich habe mittlerweile tatsächlich aufgehört, so viel darüber zu reden, über die ganze Thematik, weil ich genau diesen Moment ganz oft hatte, dass mich Leute das gefragt haben.
Plötzlich war so ein Hype und plötzlich war so ein, oh Gott, das verlieren wir jetzt. Davor gab es ja auch ein paar Jahre, muss man ja auch sagen, wo das so ein bisschen vor sich hindümpelte und wo das irgendwie gar nicht mehr so hip war, dahin zu gehen.
Ich glaube, wenn es um Kulturpolitik geht, sind da ganz viele Sachen passiert. Da habe ich mich wahnsinnig drüber aufgeregt, ob jetzt der kommt hin oder her.
Das war einfach so ein Politikum, da konnte man irgendwie schön sich entäußern dazu. Da kommt jetzt irgendwie der böse kapitalistische Kurator und das war schon ganz trollig.
Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Johannes Michelmann.
Und ich bin Katrin Rönecke. Hallo.
Wir reden heute über die Berliner Volksbühne, ein Traditionshaus, ein Theater, das 2017 für den Kulturskandal des Jahres gesorgt hat. Damals nämlich, also vor 2 Jahren, ist der Intendant Frank Kastorf regulär einfach abgetreten und dafür kam ein neuer Intendant, Chris Derkon. Und ich glaube, ich habe noch nie in der Kulturwelt erlebt, dass jemand so mit Hass überschüttet worden ist.
Mit Hass und es wurden sogar Kothaufen vor Büros verteilt. Es wurde die Volksbühne besetzt und demonstriert. Also es war richtig was los in Berlin.
Eine Riesendebatte, die Wogen und Wellen geschlagen hat, bis nach New York und San Francisco und bis nach
Tokio,
durch die ganze Welt. Und jetzt geht die Geschichte weiter. Es gibt nämlich einen neuen Intendanten, der ist gefunden, nachdem Chris Derkon schon vor einem Jahr, glaube ich, ungefähr da die Segel gestrichen hat. Jetzt kommt René Polisch und das Thema ist schon wieder in den Medien und wir wollen wissen, Volksbühne, why should I care? Warum sollte uns das alles interessieren, was in einem
warum sollte es euch interessieren?
Großen Theaterhaus in Berlin passiert? Vielleicht wohnt ihr gar nicht in Berlin. Könnte sein. Und dann wollen wir jetzt darüber sprechen, warum es ganz interessant ist, sich auf diese Volksbühne zu stürzen. Unter anderem machen wir das mit unserer Theaterexpertin Susanne Burkhardt.
Dann sind wir rausgefahren zu Jürgen Kuttner.
Der wohnt in Prenzlauer Berg.
Ist am anderen Ende der Stadt. Entschuldige, Johannes.
Das stimmt, wir sind in Schöneberg. Wir sind nämlich in Berlin.
Und dann haben wir auch noch Jan Koslowski getroffen, der ist Regisseur und hat im Grunde an der Volksbühne gelernt, wie man das macht.
Wie klingt denn eigentlich so eine Volksbühne? Wie klang die? Es gibt ein Radio-Feature von Jürgen Balitzki, der sehr auch mit der Volksbühne verbandelt ist. Das habe ich eben aus dem Archiv mal rausgekramt, bin hier in den Deutschlandfunk-Kulturkeller gestiegen. Denn in diesem Feature-Demontage des Räuberrats die letzten Monate der Ära Kastorf, da hören wir jetzt einfach mal so ein bisschen, wie es geklungen hat in der Volksbühne.
Dritter März 2017, kurz vor 18 Uhr. Freitreppe zur Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Gleich beginnt Goethes Faust, die letzte große Inszenierung von Frank Kastorf als Intendant dieses Hauses. Ein Chor bahnt sich den Weg durch die herbeiströmenden Premierengäste.
Ui, die Stimme von Henry Hübchen, einem alten, berühmten, sehr berühmten Schauspieler, aber ich sage alt deswegen, weil er auch ein Ostschauspieler ist.
Und das ist auch eines der Themen, die wir heute in unserer Sendung behandeln werden, weil immer wieder zur Sprache kommen wird, ihr werdet es hören, es ist auch ein Ost-West-Ding, diese Volksbühne.
Auch aus dem Osten kommt. Sibylle Berg ist in Weimar groß geworden, aber sie wohnt jetzt in Zürich und auch bis nach Zürich ist diese ganze Welle der Volksbühne geschlagen und sie hat neulich getweetet, dass sie gerne vom Bett aus auch vielleicht
die Intendanz machen könnte.
Ja, einfach. Kann ich mir ganz gut vorstellen, wie sie so ein Tablett mit so einem Käffchen hat und dann da ein bisschen dran schlürft. Sibylle Berg, wir werden mal alle unsere Gäste fragen, was sie von dieser Idee halten. Und wir haben am Ende der Sendung noch eine Überraschung.
Ja, aber wir verraten natürlich nicht zu viel. Und wir steigen ein mit Susanne Burkhardt. Das ist bei uns im Haus die Theaterexpertin. Sie moderiert Rang 1, sie moderiert aber auch den allseits bekannten Theaterpodcast.
Wir sind Geschwister quasi, wir haben dieselben Eltern, wir essen dasselbe Frühstück, Mittag, Abendbrot wie der Theaterpodcast. Wir sind Friends. Könnt ihr bitte abonnieren, alle jetzt in der DLF-Audiothek oder überall, wo es Podcast gibt. Susanne Burkhardt, wir wollten jetzt von ihr wissen, erstmal, wie war das damals vor 2 Jahren? Wir blicken jetzt also erstmal noch zurück und schauen, wie war dieser Abschied und warum ist der allen so wahnsinnig schwer gefallen und warum gab es diesen ganzen Stress mit diesem Chris Derkon?
Na, das war eigentlich ein sehr langer Abschied. Der ging ja fast ein halbes Jahr, in dem wir, also meine Freundin und ich, zu jeder letzten Premiere hingegangen sind und danach wurde immer sehr viel geweint oder zumindest hatte man feuchte Augen. Dann hat man immer wieder gedacht, das wird es so wahrscheinlich nie wieder geben. Dann hat man in der Kantine gesessen und geraucht und gedacht, dass man eigentlich so einen Ort verliert, den man so ein bisschen, wenn man wie wir jetzt schon so lange in Berlin lebt und die Volksbühne seit tatsächlich unter der ganzen Zeit, Kastorf-Zeit erlebt hat, dass dann so ein Ort wegbricht, der so für einen so ein bisschen wie so eine Art Zuhause geworden ist über die Jahre.
Und jetzt zwei Jahre später, 2017 bis 2019, ist dir ein Ort weggebrochen? Fehlt dir was?
Also ich muss gestehen, dass ich gedacht habe, ach, das könnte ja auch mal was Neues sein. Ist ja vielleicht, kann man dem ja auch eine Chance geben. Und dann war das aber nicht so viel Neues. Also bis auf vielleicht Susanne Kennedy, wo man dachte, das ist zumindest eine interessante Form. Aber es war dann einfach vor allen Dingen leer. Und es war alles immer so enttäuschend. Und man ging immer so raus und war so total ratlos aus diesen Abenden. Und dann hat man irgendwie aufgegeben. Also ich habe dann irgendwie gedacht, die Volksbühne ist jetzt irgendwie für mich, das ist jetzt vorbei. Dann war man ja wieder da unter dieser Interimsleitung von Klaus Dörr, gab es ja dann diese großen Gastspiele. Da waren dann ganz, ganz unterschiedliche Publikumsgruppen da. Also als Edgar Selge so ein Solo gespielt hat, waren plötzlich lauter ältere Leute da, die noch nie was gehört haben von Michel Houellebecq. Das war das Stück, um das es da ging, dieses Unterwerfung. Und die dann da reingegangen sind, die wurden vorher gefragt, und Houellebecq und keine Ahnung, aber ich bin wegen Edgar Selge hier. Also die sind einfach nur hingegangen, weil sie einen Star sehen wollten. Manchmal fühlte man sich da komplett fremd und es war seltsam. Also, und trotzdem, es gab ein paar gute Gastspieler und dann waren da manchmal auch wieder das Haus voll und man hat plötzlich wieder gesehen, wow, die Bühnentechnik wird benutzt. Also da wird nicht einfach eine Leinwand aufgehängt und was raufprojiziert. Also das, man hat dann so zumindest das Gefühl gehabt, man kann da auch mal wieder hingehen.
Ein großer Theaterumbruch. Also dieser Chris Derkon, der war damals ja von Augenblick 1 verhasst in der Berliner Kulturlandschaft. Ich weiß noch, das Haus wurde ja auch besetzt dann von ehemaligen Volksbühnenleuten und Sympathisanten.
Das Haus wurde besetzt, es wurden irgendwie Kothaufen verteilt vor Leuten, die irgendwas damit zu tun hatten.
Vor deren Büros, ja.
Ja, das und das war ja eine wahnsinnige Aufregung. Wahrscheinlich, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass niemand es leicht gehabt hätte, in die Fußstapfen von einem Frank Kastorf zu treten, oder?
Das war der Vorgängerintendant, der 25 Jahre lang...
Ein Vierteljahrhundert das Ding geprägt. Ne? Das ist schon... Möchte ich jetzt auch nicht diejenige sein, die da irgendwie mit dem verglichen wird. Aber am Ende, genau das macht ja auch diesen Hype aus. Ne? Also Kastorf, das war immer so ein ganz großes Ding, das strahlte aus. Da hat Schlingensief seine Sachen gemacht und da wurde Blut auf der Bühne verspritzt. Da wurde das Publikum teilweise, glaube ich, auch überfordert. Und dann auf einmal was völlig anderes. Und da haben wir auch Susanne gefragt, ob sie das verstehen kann. Also dieser Hype, der vorher um die Volksbühne gemacht wurde.
Ja und gleichzeitig nein. Also gleichzeitig wurde ja immer so getan, als wäre das so ein bisschen so der Osthort. Und ich habe dann überlegt, wie viele Leute aus dem Osten waren denn da eigentlich? Eigentlich fast, also bis auf Jürgen Kuttner und Milan Peschel und Henry Hübchen fallen mir jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig viele ein, weil Herbert Fritsch, René Polisch, alle, die da waren, waren Christoph Marthaler, das sind alles Westler, sage ich jetzt mal, gewesen. Und naja, natürlich gab es, bevor es diesen Hype gab, nachdem sozusagen das Kastorf-Ding zu Ende ausgerufen wurde, war ja dann im Prinzip, ging die Kurve so steil nach oben. Plötzlich war so ein Hype und plötzlich war so ein, oh Gott, das verlieren wir jetzt. Davor gab es ja auch ein paar Jahre, muss man ja auch sagen, wo das so ein bisschen vor sich hindümpelte und wo das irgendwie gar nicht mehr so hip war, dahin zu gehen. Aber das ist natürlich dann oft so, dass wenn dann die Begehrlichkeit kommt, weil man weiß, das hört jetzt bald auf, dann waren ja alle Vorstellungen voll und jeder Abend war eigentlich ein Ereignis, weil man wusste, das kommt nicht mehr wieder.
Es gab sogar ein großes Dinner quasi am Abend vor die Straße vor der Volksbühne ist relativ lang und da gab es eine riesige Tafel, auf der dann gespeist wurde. Es war ein riesen Happening und ein Mann, der ganz sicher nicht eingeladen war, war der damalige Kulturstaatssekretär Tim Renner, ein Politiker von der SPD, den Klaus Wowereit von dem Plattenlabel Universal dann geholt hat. In die Politik, in das Rote Rathaus. Und der hatte nämlich die Idee, wir müssen was verändern. Ich hole diesen Chris Derkon, einen Belgier, der für Tanzperformances und so weiter einsteht, der was komplett Neues wollte und der eben als so ein neoliberaler Typ einfach abgetan worden ist. Und ich wollte von der Susanne dann wissen, wir beide wollten von Susanne wissen, was sie glaubt, was Tim Renner denn geritten hat. Diese Volksbühne, diese Institution, von der wir gleich nochmal mehr hören, was sie so ausgemacht hat. Wir treffen gleich Jürgen Kuttner, einen den Veteran der Volksbühne. Aber erstmal, was hat denn Tim Renner der Meinung von Susanne nach geritten, das alles abzubrechen?
Ich glaube, er hat sich da einfach von jemandem beraten lassen und selber gar nicht so genau nachgedacht. Er fand das irgendwie ganz cool und dachte auch, das wäre irgendwie wahrscheinlich, also was total Wegweisendes zu sagen, ich hole so einen Kurator und wir machen mal was ganz anderes. Und es kam mir dann später auch raus, obwohl das ja vorher immer geleugnet wurde, dass ja da wirklich nie geplant war, ein Ensemble aufzubauen oder so. Man wollte wirklich so eine Art Abspielstätte für Gäste. Und da hat sich Chris Jäger total verrechnet, weil Gäste sind halt wahnsinnig teuer. Ja, und wenn dann einer mal krank wird oder so ein Stück ausfällt, dann kann ich nicht einfach sagen, ach, dann spielt halt Sophie Reuss ihren Monolog, sondern dann habe ich halt nichts. Und deswegen war es ja auch ständig leer. Also es war ja ständig zu, das Haus. Und der hatte davon gar keine Ahnung und hat einfach nicht darüber nachgedacht. Und dann war natürlich eine ganze Weile so das Ding, dass man gesagt hat, hey Leute, ihr Theaterkritiker, ihr versteht es gar nicht. Das ist so geil und so neu. Ihr versteht es überhaupt nicht und deswegen könnt ihr das auch nicht gut finden. Deswegen könnt ihr auch gar nicht drüber reden. Deswegen müsst ihr das alles in die Tonne treten. Und das war ja eine Anmaßung, wo man dann gesagt hat, sorry, ich meine, ich bin jetzt vielleicht da jetzt nicht so kunstaffin, aber das sehe ich doch, dass das Blödsinn ist oder dass es nicht funktioniert.
Ja.
Das waren ja zum Teil gute Ideen, wo man dachte, okay, und wenn Albert Serra plötzlich Helmut Berger da irgendwie in Sänften setzt und reaktiviert, kann das ja irgendwie total gut ausgehen, aber ist es eben leider nicht. War ja alles irgendwie sehr, sehr, sehr
bizarr.
Floppig. Und Tim Renner hat sich damit nicht beschäftigt. Und das ist, glaube ich, das Fahrlässige, dass er überhaupt nicht darüber nachgedacht hat. Und ich finde es auch richtig frech, ehrlich gesagt, dass er jetzt, als es rauskam, das Polish, es wird getwittert hat, die radikale Erneuerung hat nicht funktioniert. Ich finde gut, dass es jetzt auf Tradition gesetzt wird. Wo man jetzt nicht weiß, ist das jetzt ein vergiftetes Lob oder ist es, also was soll das jetzt? Wo man dachte, halte ich einfach raus vielleicht, weil das war wirklich sowas von null kommuniziert damals und auch, ich meine, dass man sich noch nicht mal beraten hat scheinbar, sondern einfach nur so eine Idee, hey, das ist cool, das machen wir jetzt mal.
Wer weiß, wer da mit wem befreundet war, habe ich mich ehrlich gesagt gefragt.
Ich habe so eine Ahnung, aber ich will das jetzt nicht schon wieder befeuern. Aber also, es ist ja auch ein bisschen angedeutet worden, wer da vielleicht beratend zur Seite gestanden hat. Aber ja.
Ja, und dann haben wir einen Besuch, der die Volksbühne schon kannte, bevor selbst Frank Castorf dort irgendwie sein Vierteljahrhundert gewirkt hat. Jürgen Kuttner, der in der Volksbühne mit einer eigenwilligen Videoschnipsel-Solonummer aufgetreten ist, nachdem er gefragt worden ist, ja hier, guck mal, du bist doch so ein schöner, lauter Moderator.
Also eine Ikone des Berliner Radios, bei DT64 moderiert, hatte auch Fritz vom RBB eine Sendung, legendär, der Sprechfunk, ich glaube immer dienstagabends um 22 Uhr im Blue Moon und dann konnte man anrufen und da gibt es legendäre Sachen und mich sehr gefreut, dass wir Jürgen Kuttner getroffen haben.
Und zwar in seinem Wohnzimmer bei ihm zu Hause haben wir ihn besucht und wir haben ihn gefragt, was eigentlich für ihn so das Besondere an diesem Ort Volksbühne war.
Es war, glaube ich, damals in Berlin oder auch in Deutschland das einzige Theater, das hier gewissermaßen dieses neue Deutschland thematisiert hat, diesen Konflikt von Ost und West, diesen Clash, der irgendwie immer nicht so gerne thematisiert wird. Der hat in einer Volksbühne stattgefunden. Da trafen sich hier gewissermaßen, wie die Vereinigung als so intellektuelle oder kulturelle ja wirklich hauptsächlich in Berlin stattgefunden hat. Also ich meine, man konnte ja in der westdeutschen Provinz weiterhin in seiner Provinz leben und hat dann auf einmal stinkende Trabis gesehen und komisch angezogene Ostler. Und in der Ostprovinz konnte man auch weiter quasi in seinem Provinzzusammenhang leben mit allen Veränderungen, die stattgefunden haben. Und dann kann man welche Westler rein oder so. Und in einer Volksbühne hat es wirklich geknallt. Da ist das aufeinander getroffen. Da sind die Ostpunker und die Westpunker haben sich da getroffen, die Ost- und West-Theaterinteressierten. Das hat da irgendwie wirklich stattgefunden und wurde auch auf der Bühne thematisiert. Und das gleichzeitig mit der größten Theater sind ja sehr hierarchische, quasi feudale Gebilde, die oben immer den König haben, der sagt, was gemacht wird. Und darunter sind dann seine Visiere, die Dramaturgen. Und dann geht das so die Hierarchie runter. Und diese Hierarchie war in gewisser Weise an der Volksbühne am stärksten aufgebrochen, was die größten Freiheitschancen ermöglichte. Und gleichzeitig definierte, ist das die Volksbühne auch aus diesem klassischen bürgerlichen Theaterkontext rausgesprungen, hat einfach die Welle, die Schwelle runtergesenkt. Also damals waren, als sie angefangen haben, waren die Eintrittskarten für die Volksbühne billiger als eine Kinokarte. Es fanden Konzerte statt, Partys und sowas. Also man konnte quasi als normaler, kulturinteressierter Mensch, vielleicht einer bestimmten Generation angehörig, konnte problemlos ins Theater gehen. Das war sowas wie einen etwas altmodischen Begriff, Kulturhaus zu nennen. Das hat da stattgefunden, Lesungen, Diskussionen, alles Mögliche.
Wie hat denn dieses Kulturhaus auch die Theaterlandschaft in ganz Deutschland oder im ganzen deutschsprachigen Raum dann beeinflusst? Also ging das über Berlin hinaus? Hat das Wellen geschlagen?
Also ich glaube, es ist nicht falsch zu sagen, dass die Volksbühne in diesen 25 Jahren das einflussreichste, prägendste Theater in Europa und wenn nicht sogar weltweit war. Also diese Ästhetik, das, was da an Formaten und so entwickelt wurden, hat wirklich enorm ausgestrahlt. Von den Bühnenbildern von Bert Neumann, plötzlich hat man überall in Deutschland dann irgendwelche blöden Container gesehen auf der Bühne und Leute, die Humana-Klamotten getragen haben und Federboas, bis zu diesem, was Castorf ja sehr stark gemacht hat, dieses Verschneiden mit anderen Texten, aus Romanen Stücke machen, dieses aus der Rolle treten und gewissermaßen privat ans Publikum sprechen und sowas. Das waren alles so, man kann das jetzt so handwerklich beschreiben, das waren aber alles Sachen, die dann sich wie eine Pest überall in Deutschland verbreitet haben und in aller Regel nicht irgendwie auf dieser intellektuellen Höhe, auf der seiner Volksbühne stattgefunden haben. Und man darf eben nicht vergessen, dass so Leute wie Christoph Schlingensief, die sind an der die wären woanders nicht möglich gewesen. Also ich meine, Schlingensief war wirklich irgendwie ein Monomane, ein Irrer, ein gewissermaßen in seinem Arbeiten in gewisser Weise nicht sozial verträglich oder sozial leicht einzuhegen. Das war eben der Freiraum, die diese Volksbühne geboten hat. René Polesch hat sich da irgendwie deutschlandweit ganz stark durchgesetzt. So Leute wie Marthaler, die immer so im Windschatten waren, die sind da irgendwie groß geworden. Also das ist wirklich und eben auch diese einzigartige Ansammlung von großartigen Schauspielern, die man in Deutschland nicht so schnell wiederfindet.
Aber wenn Sie gerade ansprechen, diese Ost-West-Frage, die ja an der Volksbühne super wichtig war bisher, muss die immer noch wichtig sein, auch jetzt in der neuen Intendanz oder braucht es
noch? Ich weiß das nicht. Ich weiß jetzt nicht, was für Bewusstsein, wie weit das René interessiert. Ich sehe das bloß so als Beobachter. Ich halte das ja für einer, der wirklich irgendwie in gewisser Weise diese Ost-West-Problematik für ein eigenartig tabuisiertes Problem. Und im Grunde war diese Auseinandersetzung um die Volksbühne 2017 war auch ganz klar eine verdruckste Ost-West-Diskussion. Das wurde so nie gesagt. Aber es waren so, Castorf war ja der letzte Ostintendant in Berlin. Also wo man sagen kann, es gibt, ich weiß nicht, wie viele Theater es in Berlin gibt, jeder Theaterintendant kommt aus dem Westen. Da irgendwie dürfen die nicht aus dem Osten kommen. Also es ist wirklich dieser radikale Elitenwechsel, der überall stattgefunden hat. Also alle Medien, alle Chefredakteure sind ja irgendwie alle, wenn es nicht gerade irgendwie eine sächsische Provinzzeitung ist, wo jetzt gewissermaßen der Dialekt zur Identität gehört, sind dann irgendwie Westler. Hat man irgendwie ganz scharf diesen, und das war nochmal so ein nachgeholter Elitenwechsel quasi. Diese Volksbühne passte nicht in dieses komisch bequeme, international und cool sein wollende Berlin der Leute, die sich da so ein Berlin imaginieren, das es nicht gibt und die das, was Berlin ausmacht, einfach überhaupt nicht kennen. Das ist natürlich, war die Volksbühne auch extrem prägend für Berlin und für das Image von Berlin, auch international. Also ich meine, man mag es nicht glauben. Ich war 2016 oder 2015 in Indien da und stehe dann da in so einer Provinz-Dings auf dem Bahnhof, wo so ein paar Touristen auch rumstehen und hören neben mir eine Diskussion, wie cool die Volksbühne ist. Das ist wirklich in Gokana auf dem Provinzbahnhof, erzählen da irgendwie eine junge Frau, irgendeinem Italiener auf Englisch, dass die Volksbühne, also so, das ist irgendwie mit anderen Theatern nicht so ohne weiteres vorstellbar. Ja, das war schon wirklich irgendwie eine Ost-West-Diskussion auch.
Aber so braucht es noch weiterhin ein Theater, das diese Konflikte weiter erzählt? Und
dass ein Bewusstsein dafür hat, das finde ich schon, ich finde das schon irgendwie wichtig. Das war ja auch dieser Vorwurf an die Volksbühne, dass das ostalgisch sei. Das ist völliger Quatsch. Also ich meine, Castorf war der letzte also überhaupt kein Ost. Der hat, als die Mauer gefallen ist, hat er, glaube ich, auf Mallorca gesessen, weil er da schon in München inszeniert hat und irgendwie, also so, das hat ihn irgendwie den Dreck interessiert. Aber er hat den Sinn dafür, was irgendwie an Ungerechtigkeiten, an sozialen Ungerechtigkeiten, an kulturellen Übernahme, Brutalitäten irgendwie stattfindet und konnte das thematisieren. Ich kann mich auch erinnern, wie anlässlich des ersten Jugoslawienkrieges wirklich hitzige Diskussionen an der Volksbühne stattfanden für zwischen Leuten, die das richtig fanden, die in aller Regel eher Westler waren, und Ostler, die irgendwie sich selber irgendwie noch angegriffen fühlten von der NATO quasi. Also wie das irgendwie da diskutiert und thematisiert wurde, das war irgendwie toll. Und das war das Besondere an diesem Laden und ist das Besondere an diesem Laden.
Und was für eine Rolle spielte Castorf? Weil es klingt ja schon so, als ob da Dinge stattgefunden haben, die man sich jetzt nicht an anderen Theatern unbedingt vorstellen könnte, oder?
Das ist schwer zu sagen, dass Castorf im Gegensatz zu 90% oder 80% aller Theaterintendanten kein Managerintendant ist, der das dann irgendwie alles so zusammen hat, sondern dass er schon irgendwie ein starker, prägender Künstler ist, mit einem, wir wissen, dann aber irgendwie auch produktiven, asozialen Desinteresse an Verwaltungsgeschichten und Managementaufgaben, was dann anderen Leuten natürlich ein größeres Maß an Freiheit ergab. Es ist natürlich klar, dass die Volksbühne sehr mit dem Namen Castorf verbunden, aber man darf nie vergessen, dass Bert Neumann, der immer so ein bisschen im Hintergrund, also als Bühnenbildner und als jemand, der nicht nur Bühnenbildner, sondern das ganze Layout der Volksbühne, die ganze optische Erscheinungsweise bis hin zu den Kostümen, den Bühnenbildern, den Plakaten, den Leporellos irgendwie gestaltet hat, dass der wirklich extrem prägend auch war für diesen Korpus Volksbühne. Und dann eben die Leute, die da ja gearbeitet haben. Und auch Polesch oder Herbert Fritsch oder Marthaler oder weiß ich wer, wirklich extrem stark, dass sie prägt haben mit auch neuen Ästhetiken. Und natürlich eben ist da auch eine ganz eigentümlich selbstbewusste Schauspielergeneration angetreten, die man jetzt nicht so, die nicht so Funktionsspieler sind. Das mache ich dir, ja klar spiele ich dir, das kann ich verstellen, sondern die eigentlich, und das war das Bemerkenswerte und der Unterschied von daher, wenn man sagt, ein Volksbühnenschauspieler, die gewissermaßen immer als die Person, die sie sind, auf der Bühne standen und eine sichtbare Rolle gespielt haben, aber nicht so im Brechtschen Sinne so daneben gestanden und sich selber beobachtet oder kommentiert, sondern die waren, ich meine, wenn man da eine Sophie Reuss oder einen Wuttke auf der Bühne sieht, dann steht da eben immer Sophie Reuss und Wuttke auch in ihrer, in dem, die sie, was sie selber sind und eben nicht verzaubert als ich bin jetzt der andere oder die andere.
Jürgen Kuttner, Volksbühnen- und Radiolegende aus Berlin, mit seiner Sicht, warum die Volksbühne so wichtig und so riesig ist. Es gibt einen jungen Theaterregisseur, Jan Koslowski, den hat die Volksbühne absolut geprägt, denn der ist da quasi aufgewachsen. Es gibt eine Jugendgruppe dieser Volksbühne, P14 heißt die, die eine ganze Menge begeisterter Theaterleute geschaffen hat, weil die da, glaube ich, immer einfach machen konnten und sehr, sehr, sehr geprägt davon sind. Wir haben ihn gestern getroffen, er probt gerade an einem neuen Stück, das wird er uns gleich erzählen, und zwar an dem Stück Die Alleinseglerin segelt allein.
Ausrufezeichen.
Ausrufezeichen. Und das ist der Titel schon, ist so volksbühnenmäßig einfach.
Schräg, ja.
Er ist also jemand, der komplett davon geprägt ist, und dem ist ja quasi dann sein Mutterhaus weggebrochen, noch in jungen Jahren, vor 2 Jahren.
Das ist echt, das muss krass gewesen sein. Naja, und wir haben ihn am Ballhaus Ost getroffen, wo er eben dieses neue Stück mit Hannah Dörr zusammen inszeniert, und ihn gefragt, ob sein Stück, Die Alleinseglerin segelt allein, Ausrufezeichen, eigentlich auch irgendwie von der Volksbühne geprägt ist.
Oder ob wir da falsch lagen mit unserem Gefühl.
Also die Bühne ist zum Beispiel von Wieland Schönfelder und die Kostüme, der jahrelang P14 Jugendtheater gemacht hat. Dementsprechend sieht die Bühne schon sehr nach Volksbühne aus, würde ich sagen. Hannah Dörr und ich sind auch groß geworden an der Volksbühne. Wir haben gespielt, inszeniert, Filme gemacht, dort gedreht. Ja, wir haben gestern darüber gesprochen, dass komischerweise man will es gar nicht so unbedingt, aber am Ende sieht es dann doch, also man erkennt es schon wieder, würde ich sagen. Und ich glaube, wir verstecken es auch nicht.
Ja. Lebt denn diese Volksbühne im Untergrund irgendwie weiter? Also wenn du sagst, euer Stück hier ist schon sehr volksbühnig, weil ihr einfach davon geprägt seid, also gibt es noch so eine, findet man sie noch versteckt an einzelnen Orten, in einzelnen Aufführungen?
Ich glaube schon, auf jeden Fall, weil die Leute gibt es ja noch, also sind ja alle noch da. Also genau.
Also wir müssen ja auch Möglichkeiten finden, das so zu machen. Es muss ja diesen Freiraum.
Ich glaube auch, ich arbeite auch viel mit Nele Stuhler zusammen, ist eine Regisseurin, Autorin, und ich glaube, wenn wir beide gebucht werden für andere Häuser außerhalb von Berlin, dann werden wir auf jeden Fall auch unter diesem Label gebucht, da bin ich mir ganz sicher.
Wie ist das quasi von so einem vergangenen Ding, so einem großen vergangenen Projekt die ganze Zeit zu sprechen und damit identifiziert zu werden?
Ja. Ich glaube, eine Sache ist natürlich, dass man sich davon emanzipiert irgendwie und dass man auch neue Zusammenhänge sucht irgendwie, auch gerade, was ich gerade interessant finde, ist auch die Theaterlandschaft in Berlin irgendwie neu wahrzunehmen und zu gucken, wie kann man da irgendwie neue Kooperationen machen, wie kann man sich neu vernetzen, weil es quasi diesen einen Netzstandort nicht mehr gibt. Und das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, glaube ich, dass man plötzlich das Gefühl hatte, ah ja krass, jetzt reden immer alle darüber und alle können auch anscheinend darüber reden. Und dann war man so lange irgendwie auch dabei und hat das irgendwie so ein bisschen geatmet, diese Luft da in diesem Haus, dass ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen davon distanziert habe, auch von diesen ganzen Diskussionen und so, weil im Endeffekt will ich Theater machen und Theater ist halt nicht die ganze Zeit über irgendwas Vergangenes reden, sondern irgendwie aktuell eingreifen.
Wie sehr hatte ich denn dieses Ostgefühl, auch was in der Volksbühne ja eine Rolle, oder Ost-West-Gefühl, was eine Rolle gespielt hat, auch geprägt in deiner Arbeit? Und wie wichtig ist das jetzt noch heute 2019 und darüber hinaus für Theater?
Am Anfang war es für mich super wichtig. Und mittlerweile kann ich auch sehr gut über mich selber lachen, wie wichtig das teilweise für mich war.
Warum war es so wichtig?
Ich glaube, auf der einen Seite, also ich bin 87 geboren und für mich war Berlin, also ich bin in Berlin aufgewachsen, in Prenzlauer Berg. Und aber meine Eltern haben nie so ein großes Fass aufgemacht, wenn es um die Stadt ging. Ums Land schon, und ich wusste auch geschichtlich, okay, es gab mal diese Mauer etc. Aber für mich habe ich die Stadt immer als ganze Stadt wahrgenommen. Und ich weiß aber, dass es natürlich auch gerade im Theater, wenn es um so bestimmte, wie spielt man, es schon einfach eine eher östlich geprägte Schauspielrichtung gibt und etwas, was ich jetzt eher so das flämische, westlich-europäisch geprägte Theaterspiel nennen würde. Und da habe ich im Studium auf jeden Fall mich immer stark verteidigt und positioniert und war so, nee, wir machen das so und so und nicht so füli-füli und keine Psychologie. Genau, das war schon ganz wichtig und mittlerweile machen wir uns auch natürlich darüber lustig ein bisschen, weil es ist auch witzig, diese ganze Ostalgie ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Ich glaube, wir können das.
Ist es Ostalgie denn?
Naja, es ist, ich glaube, wenn die, gerade wenn wir jetzt diese alten Filme gucken, Solo, Sunny, Paul und Paula, da kriegt man schon natürlich so ein bisschen so, oh fuck, scheiße, die haben an sowas gearbeitet, an so einem großen Projekt und jetzt ist es alles so passé. Und natürlich ist es aber gleichzeitig auch, muss man sich krass positionieren, wenn man, gerade wenn man Theater macht, weil dieses Jetzt ist natürlich viel wichtiger und was für eine Rolle spielt dann noch sowas wie Ost-Berlin sozusagen. Es ist natürlich, gibt andere Fragen, die viel wichtiger sind. Geschichtsbewältigung in dem Sinne, so verarbeiten auf der Bühne, wenn man das hinkriegt, das immer wirklich irgendwie mit was Aktuellem zu verbinden und sich nicht die ganze Zeit so rückwärtsgewandt zu positionieren, dann macht es irgendwie Sinn, wenn es ein Ausgangspunkt ist, aber nicht, wenn man sozusagen Geschichtsunterricht macht auf der Bühne, das ist, macht keinen Sinn.
2021 kommt jetzt René Polisch. Was wünschst du dir denn für die neue Volksbühne? Wie soll sie werden?
Ich glaube, eine Sache, die mir total wichtig ist, ist, dass es tatsächlich, dass keiner versucht, eine alte Volksbühne wieder instand zu setzen, weil das irgendwie, finde ich, Quatsch. Und dafür ist auch ist irgendwie nicht mehr die Zeit, keine Ahnung. Das hat man sich vielleicht mal gewünscht, aber das ist jetzt irgendwie passé und es ist auch einfach viel zu viel passiert. Und ich hoffe einfach, dass es im klassischsten Sinne ein gutes Stadttheater für die Stadt wird. Aber ich kenne so ein paar Leute, die ja jetzt arbeiten werden auch. Und ich glaube, es wird. Ich glaube, dass René einen guten Riecher hat. Ich glaube, dass er die Stadt gut kennt. Also die Leute, die jetzt im Team sind, das sind ja Leute von der alten Volksbühne. Es wäre blöd zu sagen, man verheimlicht das jetzt. Oder man tut jetzt so, als würden die überhaupt keine Vergangenheit haben, natürlich. Aber trotzdem bauen die ja was Neues auf. Also das Ensemble, da kommen neue Leute, es kommen neue KünstlerInnen. Also es wird schon was anderes.
Wie fändest du Sibylle Berg als Intendantin?
Auf jeden Fall erstmal interessant. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Was daran ganz interessant ist, und so habe ich die Volksbühne immer verstanden, es ist ein Ort, der, wo es viel um Sprache geht und um Literatur und um Text. Deswegen wäre es eigentlich ganz, ganz toll, auch eine Autorin, einen Autor dort an der Spitze zu haben. Ich glaube, das war immer die Idee der Volksbühne, mit Text umzugehen, mit Literatur. Deswegen würde es eigentlich auch ganz gut passen, ja.
Wie kamst du da eigentlich auf Sibylle Berg? Ich weiß nicht, ob wir die jetzt gleich hier auch im Studio hätten, also im Interview.
Ach, das war so, ich habe so einen alten Tweet mal rausgesucht dabei.
Machen wir später das Thema. Okay, Sibylle Berg, weiß jetzt auch nicht, wie wir darauf kommen. Ich habe mich gefragt, also ne, man kann ja nicht immer Intendant sein. Frank Castorf war 25 Jahre lang da, schon natürlich, dass der irgendwann mal abtreten muss, dass es da jemand Neues braucht. Und wäre jetzt gleich jemand wie René Polisch gekommen, der natürlich mit der Volksbühne ganz eng verbandelt ist, der da viel mit zu tun hat, der diese Tradition atmet und lebt, wie das Jürgen Kuttner ja auch erzählt hat. Vielleicht war es gar nicht so schlecht, dass da so ein Bruch ist. Und diese Frage, die haben wir auch Susanne, unsere Theater-Podcast-Kollegin, unserer Theater-Podcast-Kollegin gestellt.
Was halt im Nachhinein doch sichtbar war, war eben doch interessanterweise, dass es halt echt immer Männer waren. Also es sind alles Regisseure. Ich kann mich an keine einzige Regisseurin erinnern, die unter Castorf da inszeniert hat, außer vielleicht mal so Silvia Rieger, seine Ex-Freundin, also als Schauspielerin, die im dritten Stock, ja, so eine kleinere Produktion. Aber auf der großen Bühne, das waren immer nur Männer. Das ist mir erst auch, ehrlich gesagt, später erst aufgefallen.
Aber das wird sich jetzt ja offensichtlich unter René Polish auf jeden Fall ändern, so wie ich das gelesen
habe. Auf jeden Fall, ja. Der hat ja mehrere Frauen, die er da mitbringt, genau.
Reicht uns das oder geht es heutzutage nicht um noch viel mehr Diversität? Also, dass man sagt, okay, es geht um Repräsentation auch, wenn wir ein offenes, ein freies Haus sein wollen. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass das Polish Absicht sein dürfte. Müsste da nicht auch noch viel mehr Repräsentation von anderen Gruppen, wie zum Beispiel Zugewanderte, vielleicht nicht heterosexuelle, transsexuelle, was weiß ich, also
mehr Diversität.
Menschen, mehr Diversität einfach sein.
Wir wissen ja gar nicht, was da kommt. Also er hat jetzt ja eigentlich nur gesagt, wen er auf jeden Fall dabei hat. Florentine Holzinger oder Constanza Macras oder so. Er hat gesagt, er ist mit den Besetzern im Gespräch, mit allen möglichen Leuten im Gespräch. Aber die Gespräche, der hat ja erst in 2 Jahren, fängt er ja erst an. Mhm. Diese Gespräche sind zum Teil gar nicht abgeschlossen. Deswegen wird er sich dazu jetzt noch nicht äußern. Ich hoffe das. Und ich weiß aber auch, dass René Polish, der ist ja wirklich jemand, der verfolgt, was so passiert. Meine größte Sorge wäre, wenn es so eine Art Rollback wäre, dass sozusagen die ganzen alten Volksbühnenstars dann wieder am Start sind, dass, also die Stars schon, aber dass dann so bestimmte Seilschaften oder so alle wieder sozusagen neu aufgelegt werden. Das fände ich schade. Ich glaube, es ist schon jetzt, sollte jetzt was Frisches, Neues passieren, aber ich habe das rausgehört, dass er das schon auch vorhat, auch wenn da jetzt nicht konkrete Namen genannt wurden.
Ja, Stichwort mehr Diversität, das ist ja heutzutage, wenn man als Volksbühne so wichtig sein will, wie Jürgen Kuttner sagte, dass sie früher war, kommt man an Diversität ja nicht mehr vorbei. Und deswegen habe ich auch Susanne Burkhardt gefragt, was hält sie denn davon, wenn sie Bille Berg die Intendanz machen würde?
Fände ich super, weil sie ist ja auch Autorin. Also, und er hat ja gesagt, es soll ein Theater der Autoren werden, weil es das gar nicht gibt. Es gibt, glaube ich, tatsächlich kein Theater in Berlin, was von einem Autor oder einer Autorin geleitet wird. Ich fände es super, weil sie schreibt halt tolle Stücke und ja, vielleicht ist sie ja schon wieder ein Joker, den er dann noch im Ärmel hat. Wir wissen das, also ich weiß es nicht.
Also schon wieder Sibylle Berg. Eben haben wir über Sibylle Berg gesprochen. Jetzt, warum bist du eigentlich heute so spät gekommen, Katrin?
Ja, also ich habe eventuell heute Morgen noch ein Telefonat gehabt mit Sibylle Berg.
Was? Und zwar, what? Du hast die Nummer von Sibylle Berg?
Nein, leider habe ich die Nummer nicht, aber von einem Freund von Sibylle Berg habe ich
und
jetzt die Nummer.
Und der war zufällig, stand neben ihr und hat das Handy in der Hand gehabt und ihr den gegeben.
Manchmal fallen uns die Zufälle einfach nur so in den Schoß.
Wahnsinn.
Hier, der Grund, also warum habe ich das überhaupt immer gefragt und gemacht? Hier am 11. März 2014.
Das ist sehr lange her.
Über fünf Jahre her, um 13.08 Uhr hat Sibylle Berg nämlich getwittert, Zitat, so, jetzt habe ich es, Castorf macht die Burg. Ich mit Polish die Volksbühne, uff, hat ein bisschen gedauert. Und diesen Tweet hat jetzt nochmal jemand rausgeholt und weil ja Polish nun tatsächlich eingetreten ist. Und ich habe Sibylle Berg angerufen und gefragt, Entschuldigung, aber was ist denn jetzt eigentlich mit Ihnen? Wo bleiben Sie denn jetzt in der ganzen Nummer?
Und sie ist rangegangen und hat geantwortet.
Ja.
Sehr gut. Ich habe das Ganze irgendwie aus dem Hintergrund geleitet, so wie ich eigentlich auch die Weltpolitik mache. Und muss weiterhin mein Haus nicht verlassen. Sehr gut. Ich möchte das nicht machen, aber ich finde das eine sehr gute Entscheidung. Weil das hätte man sich ja eigentlich sofort gewünscht. Soviel ich weiß, werden auch viele Frauen im Leitungsteam sein. Dann haben wir das auch. Also gut, die Burg haben wir versaut. Da hätte ich auch nicht Castorf sehen wollen, sondern vielleicht auch mal ein Leitungsteam, das aus Frauen besteht. Aber das kommt dann in 30 Jahren.
Ist Polish eine gute Wahl und sein Team, sein mit Frauen ja auch besetztes Team, das ja so ein bisschen schon angedeutet wurde, wer was genau macht, das kommt ja dann in den nächsten 2 Jahren wahrscheinlich.
Ja, ich finde das recht konsequent, weil Polish sehr, sehr mit der Volksbühne verbunden ist und dort irgendwie gewachsen ist und einfach auch, sagen wir mal, im Moment der prominenteste Vertreter irgendwie der alten Volksbühne ist, aber auch das Zeug hat, um sie umzustrukturieren, also von diesem reinen Männerladen wegzubringen. Und da finde ich das logischer eigentlich für mich als völlig neues Team, das eigentlich mit der Tradition nichts zu tun hat oder den Platz auch nicht so kennt, genommen worden wäre. gab es ja auch Stimmen, irgendwie man müsste es ganz neu denken. Mhm. Und das sehe ich eigentlich nicht, weil von diesem ganzen Macho-Scheiß abgesehen, der da gelaufen ist, war ja die Idee richtig und das Haus sehr nicht sehr gut und war sehr verankert dort.
Also bevor der Con angefangen hat, meinen Sie jetzt?
Ja, genau.
Hat denn diese alte Volksbühne unter Castorf auch Ihre Arbeit irgendwie geprägt?
Nee, ich fand da auch nicht statt, weil es fanden ja kaum weibliche Autoren statt, auch soviel ich weiß, keine weiblichen Regisseurinnen, also weibliche Regisseurinnen, klingt ja ein bisschen dämlich doppelt. Es war ein sehr, sehr machoid geprägter Laden, wo natürlich trotzdem sehr großartige Kunst entstand, aber das ist, finde ich, nicht mehr zeitgemäß. Also das, von daher war das schon richtig, irgendwie damit einen Bruch zu machen. Ich glaube nicht, dass Castorf da irgendwie bei allen seinen Verdiensten plötzlich zu einem Feministen geworden wäre.
Jetzt die Frage, die wir diese Sendung vor allem so ein bisschen wälzen, ist das Faszinosum Volksbühne, weil es ist ja irgendwie etwas, worüber alle reden, auch über Berlin hinaus. Ich meine, Sie sind auch nur eins von vielen Beispielen. Warum reden eigentlich, wissen Sie das, alle über irgendeine Bühne in Berlin?
Das ist ganz lustig, weil im Moment ja eh alle Menschen über alles reden und von allem eine Ahnung haben. Das ist so, die Menschen haben ja das Internet und können sich dort informieren. Und haben ja auch eine Meinung über Mondfahrten und Hirn-OPs und Klimaerwärmung. Und das ist einfach unserer Zeit geschuldet und das war einfach ein schönes Aufregerthema. Also auch für Menschen, die weder mit Theater was zu tun haben, noch in Berlin leben, noch jemals in der Volksbühne waren. Das war einfach so ein Politikum, da konnte man irgendwie schön sich entäußern dazu. Da kommt jetzt irgendwie der böse kapitalistische Kurator und das war schon ganz trollig. Ich glaube, darüber aufregen oder mitreden zu dem Thema können wirklich oder sollten die Menschen, die es betrifft, die mit Theater zu tun haben oder ins Theater gehen. Also die Besucherinnen der Volksbühne, so alle anderen einfach mal, ja, redet über irgendwie Neurotechnologien, wo er echt durchblickt.
Dann nochmal ganz zum Schluss, wenn jetzt doch der Ruf käme, Frau Berg.
Der Ruf?
Ja,
übernehmen Sie alles.
Ja, oder vielleicht tatsächlich neben Polish als Doppelspitze, was würden Sie sagen?
Hey, ich möchte das nicht, würde ich sagen, weil die Leitung eines Hauses ist wirklich eine Sache, die mit irrsinniger Verantwortung zu tun hat, mit Zahlen, mit vorausschauenden Besucheranalysen. Ich möchte das nicht tun. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich kann ganz gut Ideen haben, aus meiner Wohnung raus, die dann umzusetzen, irgendwie in einer fremden, kalten Stadt. Das möchte ich nicht tun. Ich kann dann irgendwann mal das Schauspielhaus in Zürich übernehmen. Das ist okay, da können wir drüber reden.
Deutschlandfunk Kultur, lakonisch, elegant, exklusiv. Wir haben die Information zuerst. Sibylle Berg wird nicht die Volksbühne gemeinsam mit René Polish führen.
Leider.
Das war lakonisch, elegant, Folge 37, Volksbühne, Why Should I Care?
Ich hoffe, ihr wisst jetzt, warum euch das was angeht oder auch nicht und ihr vielleicht lieber über Neurogehirn Operationen nachdenken und diskutieren solltet.
Ich habe gelernt in dieser Folge für mich, dass es unheimlich wichtig ist, dass es offensichtlich diese Freiräume mehr geben muss und dass wir für sie kämpfen müssen, denn tatsächlich, dieses Haus fehlt in Berlin und vielleicht fehlt es ja auch in Magdeburg, in Halle, in München, vor
in
allem
Leipzig.
In München in Garmisch-Partenkirchen, in Stuttgart, überall. Gibt es da diese Freiräume? Wenn nein, dann auf zur Volksbühne.
Und wenn ihr das anders seht oder auch mal eure Meinung zur Volksbühne loswerden wollt, könnt ihr uns gerne schreiben an lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de.
Lasst ein Like da, ne? Mein Name ist Johannes Nichelmann.
Und ich bin Katrin Rönicke.
Tschüss.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.